Übersetzung. Diese Söhne und Enkel waren im wahrsten Sinne des Wortes Plünderer der Reichtümer König Puranjanas, indem sie ihm sein Heim, seine Schatzkammer, seine Diener, seine Sekretäre und alles andere Zubehör fortnahmen. Puranjanas Anhaftung an diese Dinge war sehr tief verwurzelt. Erläuterung. In diesem Vers ist das Wort Riktahareshu sehr wichtig. Es bedeutet Plünderer des Reichtums. Die eigenen Söhne, Enkel und anderen Nachfahren sind letztlich Plünderer des angesammelten Reichtums. Familienmitglieder als Plünderer definiert. Hare Krishna. Ja, aus spiritueller Sicht ergeben sich ganz andere Perspektiven, müsste man sagen. Es gibt viele berühmte Geschäftsleute und Industrieunternehmer, die großen Reichtum ansammeln und von der Öffentlichkeit hoch gepriesen werden. Doch all ihr Geld wird letztlich von ihren Söhnen und Enkeln geplündert. Es gibt ein gutes Plündern in diesem Sinne. Und zwar ist eines der Großenkel des berühmten Autounternehmers Henry Ford. Kennt ihr noch Henry Ford mit seinem ersten Automobil Skinny Lizzie? Dieser Enkel gibt also Riesenbeträge aus dem Ford-Unternehmen zum Aufbau von Tempeln. Nicht? Der Ambarish Maharaj. Es ist ein richtig politischer, also es ist ein richtiges Politikum. Zum Beispiel in Mayapur will der Ambarish helfen, diese vedische Stadt zu bauen. Und geht da um Beträge von wie 100 Millionen Dollars. Also für uns zum Lachen, nicht? Also zum Lachen viel. Nicht? Und dieser Tempel kann aber nur gebaut werden, wenn sich die westbengalische Regierung entscheidet, eine größere Menge Land an eine Person oder eine Organisation, die ISKCON in diesem Fall, zu geben. Und per Gesetz ist das nicht möglich, denn die bengalische Regierung ist kommunistisch. Nicht? Da hat niemand, auch nicht eine Institution, Recht auf eine große Menge Land. Nun, erst wenn wir deswegen gibt es ein Gesetz, das heißt das Land Ceiling Law, das Gesetz, was dafür sorgt, dass Land jetzt in gewisser Weise unantastbar ist und nicht in einer großen Menge von einer einzigen Person oder einer Organisation besessen werden kann. Nun, in Bengalen gibt es einen Riesenskandal, weil Ambarish kann nur Geld investieren in einen Tempel, wenn das Land für den Tempel zur Verfügung gestellt wird. Die Regierung stellt es aber nicht zur Verfügung. Und die Öffentlichkeit in Bengalen steigt auf die Barrikaden. Wir wollen den Tempel haben. Und auch die Industrie, Bauindustrie, ist auf den Barrikaden. Das bedeutet für uns, dass die bengalische Regierung uns nicht fördert, weil die würden ja unglaublich Gewinne erzielen, wenn wir die Baumaterialien von dort einkaufen könnten. Wir müssen das ja von irgendwo kaufen. Ne? Und so gibt es ein Riesenproblem. Und andere Staaten in Indien wenden sich jetzt an die Hare Krishna-Bewegung und sagen, wenn die Bengalen so blöde sind, wir in Orissa sind offen. Baut bei uns den Tempel des Understandings. Und Ambarish sagt, nein, die Vorhersage sagt, es soll in Bengalen geschehen, dass dieser Tempel gemacht wird. Und es ist nur jetzt, ich weiß aber jetzt nicht, wie der Henry Ford zu diesen ganzen Themen stehen würde. Denn sein Enkel führt ja unglaubliche Summen aus den Ford-Unternehmen ab. Versteht ihr die Thematik? Nicht? Also Hier ist es ein guter Fall von Plünderung. Diese Beträge gehen also in den Bau von Tempel, aber normalerweise Enkel benutzen die Reichtümer für irgendwelche Dinge, also Autos und Urlaub und Sonnencreme und was immer die da machen. So Prabhupada sagt jetzt weiter. In Indien haben wir tatsächlich einen Industrieunternehmer gesehen, der wie König Puranjana sehr starke sexuelle Neigung hatte und deshalb ein halbes Dutzend Frauen unterhielt. Jede dieser Frauen nun hatte eine eigene Wohnung, was die Ausgabe von mehreren tausend Rupien erforderte. Als ich mit ihm sprach, sah ich, dass er sehr bestrebt war, Geld beiseite zu legen, sodass alle seine Söhne und Töchter jeder mindestens 500.000 Rupien bekommen würden. Daher werden solche Industrieunternehmer, Geschäftsleute oder Karmis in den Shastras Mudas genannt. Mudas heißt so viel wie Esel. Sie arbeiten sehr schwer, sammeln Geld an und sind damit zufrieden, wenn sie sehen, dass dieses Geld von ihren Söhnen und Enkeln geplündert wird. Solche Menschen wollen ihren Reichtum nicht an den eigentlichen Besitzer zurückgeben. Wer ist der eigentliche Besitzer des Reichtums? Unsere Brahmanas Wissens, Krishna. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram, ist der wirkliche Besitzer allen Reichtums und aller Planeten die höchste Persönlichkeit Gottes. Krishna ist der eigentliche Genießer. Sogenannte Geldverdiener sind diejenigen, die nur die Tricks kennen, mit denen sie unter dem Denkmantel von Geschäft und Industrie das Geld Gott fortnehmen können. Hare Krishna. Als Prabhupada einmal spazieren ging, am Lake von Michigan, das ist ein großer See, sah auf der gegenüberliegenden Seite ein wunderschönes, palastartiges Anwesen. Und er sagte zu den Devotees, ihr solltet zu dem Besitzer gehen und ihn zu ihm Krishna-Bewusstsein predigen. Die Devotees waren begeistert. Sie sagten, sie hätten es sogar einmal schon probiert, sie seien mit einer Keksdose unter dem Arm bei dem Portier angekommen, um darum zu bitten, diesen industriellen Geschäftsmann zu besuchen und zu ihm zu predigen. Aber der Portier hätte nach einer kurzen Rückfrage die Devotees wieder nach Hause geschickt, also abgewiesen. Prabhupada sagte, das lag daran, dass ihr euch höchstwahrscheinlich keine Gedanken gemacht habt, was ihr zu dem Industrieunternehmer sagen würdet. Was hättet ihr denn zu ihm gesagt? Die Devotees fingen an zu predigen, zu sagen, was ihm so vorschwebte. Wir hätten gesagt, dass wir gerade eine Schule bauen und dass es doch eine gute Idee wäre, die Schule zu unterstützen. Das hätten wir gesagt. Wir hatten ferner darauf hingewiesen, dass wir eine weltweite Bewegung sind, die bemüht ist, das Bewusstsein der Menschen zu erheben und so weiter. Prabhupada war überhaupt nicht damit einverstanden. Er sagte, wenn ihr den Industrieunternehmer besucht, müsst ihr ihm sagen, du bist ein großer Dieb. Du hast das Eigentum Gottes mit Tricks an dich gerissen. Nun denkt bitte nicht, dass Prabhupada das nur so gesagt hat. Das war Prabhupads Predigerstil. Ein wenig später war Prabhupada in Mayapur und machte einen Spaziergang und hatte dabei einen der größten indischen Großunternehmer als Gast. Der ging mit ihm. Dieser Großunternehmer stellte Glas her. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber bewusst seid. In Indien gibt es Geschäftsleute, die sind unseren mickrigen Europäern weitaus überlegen. Das sind richtig schwer reiche Männer. Also richtig haben die ein Vermögen. Ich kenne das von meiner Familie her, die sehr vermögend ist. Die fassen sich immer im Kopf, wie reich die Inder sind. Man ist nicht so reich hier. Die Wirtschaftsstrukturen lassen das nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen zu, dass du so wohlhabend wärst, wie so ein Krupp oder eine Thyssen-Familie. Yes, anyways. Prabhupada wurde dieser Industrieunternehmer vorgestellt. Also ein Multimillionär. Prabhupada schaute ihn an und sagte, how do you make your money? Wie verdienen Sie Ihr Geld? Und der große Unternehmer antwortete, durch Glas. Wir stellen Glas hervor. Und sofort ging Prabhupada in die Offensive. Er sagte, Sie sind ein großer Dieb. Glas wird durch das Schmelzen von Sand hergestellt. Haben Sie den Sand geschaffen? No, Swamiji, we can't create sand. Wir können Sand nicht schaffen. Woher haben Sie denn den Sand? Prabhupada war richtig feste mit ihm. Ne? Woher haben Sie den Sand? Ja, der wird aus Sandgruben herbeigefahren. Ah, Prabhupada hatte gehört, was er wissen wollte. Wer hat die Sandgrube geschaffen? Wer ist der Besitzer der Sandgrube? Inzwischen hatte der Großindustrielle, die sind ja schon ein bisschen, also sind religiöse Menschen meistens, mitgekriegt, worauf Prabhupada hinaus wollte. Er sagte, Gott hat die Sandgrube geschaffen. Ah. Und ihr nehmt den Sand, macht daraus Glas und bereichert euch elendlich. Du bist ein großer kosmischer Dieb. Jetzt solltest du dir ernsthaft Gedanken darüber machen, wie du das Eigentum Gottes an Gott zurückgibst. Und ich kann euch sagen, weil Prabhupada war eben eine Person, in der das Krishna-Bewusstsein lebte. Das war nicht eine Theorie, das war... Wenn man Prabhupada so hörte, wurde man einfach durch die Berührung mit ihm, durch den Kontakt mit ihm, sofort überzeugt von diesen Dingen. Ist ja eindeutig die Logik, an die denkt heute keiner, aber eigentlich stimmt sie. Der Schöpfer ist der Besitzer. Welcome, Hare Krishna. Please sit with us. I'm speaking today in the sweet German language, but there is an excellent translation into the English language by Gopal Kripa. Usually one has to pay 5,000 euros for one translation of Gopal Kripa, but today it's free. So you kindly listen. So, durch Srila Prabhupada's unglaubliche spirituelle Integrität kam also dieser Punkt total herüber. Der Geschäftsmann musste einsehen, dass er ein großer Dieb war, weil er die Sandgrube von Gott weggenommen hatte und für seine Zwecke, das heißt seine Fabrik, nutzte. Hare Krishna. Er ist dann ein großer Unterstützer der Hare Krishna-Bewegung geworden. So, Prabhupada fährt weiter fort. Diese Geschäftsleute arbeiten sehr schwer, sammeln Geld an und sind damit zufrieden, wenn sie sehen, dass dieses Geld von ihren Söhnen und Enkeln geplündert wird. Solche Menschen wollen ihren Reichtum nicht an den eigentlichen Besitzer zurückgeben. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, Bhaktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Der wirkliche Besitzer allen Reichtums ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Krishna ist der eigentliche Genießer. Sogenannte Geldverdiener sind diejenigen, die nur die Tricks kennen, mit denen sie unter dem Deckmantel von Geschäft und Industrie das Geld Gottes fortnehmen können. Nachdem sie dieses Geld angesammelt haben, genießen sie es, wenn sie sehen, dass es von ihren Söhnen und Enkeln aufs Neue geplündert wird. Das ist die materialistische Lebensweise. Plündern! Im materialistischen Leben ist man in den Körper eingeschlossen und vom falschen Ego irregeleitet. Folglich denkt man, ich bin dieser Körper. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin ein Inder. Und so fort. Diese körperliche Auffassung ist auf das falsche Ego zurückzuführen. Vom falschen Ego irregeführt identifiziert man sich mit einer ganz bestimmten Familie, Nation oder Gemeinde. Auf diese Weise wächst die Anhaftung an die materielle Welt immer mehr. Folglich wird es für das Lebewesen sehr schwierig, sich aus dieser Verstrickung zu befreien. Solche Menschen werden im 16. Kapitel der Bhagavad Gita auf folgende Weise anschaulich beschrieben. Idam adya maya labdang imam prapsye manoratam idam asti idam apime bhavishyati punadanam aso maya hata shatru anishye cha paranapi ishvaroham aham bhogi siddoham balavam sukhi Adyo bijanavannasmin konyosti sadrisho maya yakshe dasyami modishya ityagyana vimohita. Der dämonische Mensch denkt, so viel Reichtum habe ich heute und gemäß meinen Plänen werde ich immer mehr erlangen. So viel gehört mir jetzt und es wird in Zukunft immer mehr werden. Dort ist mein Feind. Und ich habe ihn umgebracht. Und mein anderer Feind wird ebenfalls bald getötet werden. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen mächtig und glücklich. Aber diese Leute, nicht unmöglich, wie die denken. Ich bin der Reichste, von aristokratischen Verwandten umgeben. Niemand ist so mächtig und glücklich, wie ich es bin. Ich werde ein paar kleine Opfer da bringen, einige Spenden geben und so werde ich genießen. Auf diese Weise werden solche Menschen durch Unwissenheit getäuscht. Auf diese Weise gehen die Menschen verschiedenen mühseligen Tätigkeiten nach und so wird ihre Anhaftung an Körper, Heim, Familie, Nation und Gemeinde immer tiefer verwurzelt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Govaktavrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hari Adibo. Das Kapitel zeigt uns den Entwicklungsweg einer Seele, die sich immer mehr ins materielle Dasein verstrickt. Die Seele heißt Puranjana, die eine Stadt besitzt. Wieso die Seele der Besitzer einer Stadt ist, wird in der Analogie in diesem Kapitel wiedergegeben. Die Seele kommt in die Welt hinein und umhüllt sich oder umgibt sich mit materieller Intelligenz, die also die Herrschaft über die Seele übernimmt. Bevor Puranjana jedoch, Puranjana wird als Prinz dargestellt, seine Königin, die materielle Intelligenz trifft, trifft er noch jemand anderes. Avijñāta heißt diese mysteriöse Person, der unbekannte Freund. Der unbekannte Freund Avijñāta warnt Puranjana, lass dich nicht ein auf die materielle Intelligenz, die dich nur verstricken wird ins materielle Dasein. Aber Puranjana ist durch die unglaubliche Anziehungskraft der materiellen Intelligenz gefesselt. Die materielle Intelligenz hilft dem Lebewesen, die Welt zu genießen. Sie wird dargestellt als eine wunderschöne Frau mit üppigen Brüsten, die Anhaftung und Sinnengenuss repräsentieren. Und Puranjana lässt sich mit der materiellen Intelligenz ein. Er lässt sich in der Folge von ihr bestimmen und kontrollieren und sucht mit ihr zusammen die Körper auf, der mit einer Stadt aus 9 Toren verglichen wird in der Analogie. Puranjana's Leben wird beschrieben als er geht jeden Tag durch eines der 9 Tore mit seiner Königin heraus und genießt. Ihr wisst, es gibt 2 Tore, die Augen, die Nasenlöcher, die Ohren. Und so gibt es insgesamt 9 Öffnungen im physischen Körper, die es uns ermöglichen, Sinngenuss zu erfahren. Das Tor, was am meisten geöffnet ist bei den materialistischen Menschen im Augenblick, ist der Mund und das Tor, was sich, oder die Tore, die sich unter der Gürtellinie befinden. Also das Geschlecht und die Ausfuhr aus dem Körper, den Exit. Also diese 3 Tore, Mund und 2 unterhalb der Gürtellinie, sind im Leben des normalen materialistischen Menschen am meisten frequentiert, am meisten gebraucht. Puranjana lebte zu einer anderen Zeit und er ging durch alle 9 Tore, um die Welt, die außerhalb von ihm gelegen war, außerhalb der Stadt seines Körpers, in umfangreichem Maße zu genießen. Nun, time and tide waits for no man, die Zeit wartet auf niemanden, und so kam es dann, dass ein gewaltiger Angriff, Hare Krishna, please come closer, take just your short darshan for 1 minute and then you can go into your life. But you should have your darshan, please, please. So, Puranjana ging also, wurde dann von den Soldaten der Zeit angegriffen. Seine Stadt wurde fürchterlich zugesetzt. Das heißt, der Körper wurde durch den Einfluss der Zeit attackiert. Ihr werdet das merken, wenn ihr über 50 Jahre alt werdet, merkt man das plötzlich, wie die Soldaten der Zeit über den physischen Körper herfallen. Hare Krishna. Da rechnet man nicht mit. Also das ist, plötzlich geht das los. Halt, was habe ich denn verbrochen, denkt man. Ne? Und es kommt. Wie alt bist du jetzt, Vipula? Ich schätze mal 45, oder? Ach, so jung noch? Ach, dann hast du noch Zeit zu genießen. So, wenn ihr merkt, so 52, da geht das richtig los. Da braucht man dann plötzlich eine Massage und muss länger mal, am Morgen mal ein bisschen länger machen. Plötzlich ist das völlig da. So, kurz bevor Karl der Tod einsetzte bei Puranjana, kam noch einmal dieser Avigyata, der unbekannte Freund, und sagte: Ich wüsste die Lösung, wie du einen guten Tod erleben kannst. Wer bist du? Mein Name ist der unbekannte Freund. Ich kenne dich nicht, geh aus meiner Stadt heraus, du hast kein Visa gekriegt. Und so lächelte der unbekannte Freund, denn niemand anderes ist als der Herr im Herzen, die Überseele, und verschwand. Puranjana wird dann wiedergeboren, diesmal als Frau, weil er so sehr an die weibliche Intelligenz angehaftet war. Und wird dann geht dann kurz vor das Alter einsetzt mit dem Mann, mit ihrem Mann in den Wald, um Askese und spirituelle Übung zu praktizieren. Und dann kommt es zu einer sehr rührenden Szene, auf die es mir heute drauf ankommt. Puranjana, der jetzt im Körper einer Frau ist, dient eines Morgens, wie sie es immer getan hat, ihrem tugendhaften Ehemann, und stellt fest, als sie ihm die Füße massiert, dass die Füße kalt sind. Sofort bricht sie zusammen. Ihr Ehemann ist in Samadhi, das heißt in der tiefsten Bewusstseinsstufe, aus dem Leben geschieden und hat den Körper verlassen. Und sie merkt, die Füße sind kalt geworden. Der wird jetzt in kürzester Zeit kalt werden. Sie ist sich völlig allein überlassen. In dem Augenblick, als ihr größtes Leid da ist, sie ist im Wald, sie ist schutzlos, sie ist eine Witwe, sie weiß nicht, wie sie sich im Wald ohne die starken, schützenden Arme ihres Ehemanns gegenüber den wilden Tieren zum Beispiel zur Wehr setzen soll. Nicht? In diesem Augenblick der höchsten Verzweiflung kommt plötzlich ein Brahmana zu ihr. Und sie fragt: Wer bist du? Und sie erhält die gleiche Antwort, auf die sie im letzten Leben nicht hören wollte. Ich bin der unbekannte Freund. Sie sieht, dass Krishna also diesmal in einer Tarnung gekommen ist, in einer Camouflage, in der Form eines Menschen. Weil Krishna sicher gehen will, dass er auch angenommen wird, diesmal. Sie guckt ihn an. Wie sie ihn anguckt, merkt sie: Ich habe meinen wirklichen Freund gefunden. Krishna erzählt inzwischen. Wir beide, das heißt du und ich, sind einmal die individuelle Seele, das bist du, und dann die höchste Seele, das bin ich. Und wir beide halten uns am gleichen Ort auf, nämlich auf dem See des Herzens. So sind wir im Herzen gegenwärtig, seit unvordenklicher Zeit schon. Und ich begleite dich. Ein schönes Bild, nicht? Ja. Als wir in der Schweiz jetzt waren, hatten wir ein wunderschönes Ferienlager hoch in den Bergen. Es war fast ein bisschen zu hoch, weil man die Luft ist so dünne. Aber da gab es in der Nähe einen Bergsee, den haben wir aufgesucht mit der Kirtan-Party. Wir haben Sankirtan gemacht durch die Berge. Es war ein unglaublicher Kirtan und ganz, ganz viele Kühe sind mit uns gezogen. Und die Touristen, die uns sahen, die konnten das nicht glauben. Hare Krishna-Mönche in den Alpen, umgeben von Kühen, auf einer Kirtan-Prozession. Das hatte richtig Stil. Ne? Und kamen wir zu den Bergseen, wo diese zwei schönen Schwäne drauf waren. Ne? Ganz malerisch von Bergen eingeschlossen. So sieht es auch in unserem Herzen auf. Padma, dein Herz ist wie ein See. Und da bist du drauf als die Seele. Und die höchste Seele, Paramatma, ist mit dir zusammen da. Wir brauchen nicht weit zu gehen, um den höchsten Freund zu finden. Wir brauchen nur ins Herz zu gehen, in uns hineinzugehen. Nun, tiefenpsychologisch liegt in dieser Analogie ein Schlüssel und eine Lösung. Jeder Mensch sucht nach dem idealen Freund. Deswegen heiraten Menschen, um in der Ehe den Ehepartner als den idealen Freund zu finden. In wenigen glücklichen Fällen ist das der Fall. Aber bei vielen Menschen ist es so, dass sie den ewigen unbekannten Feind treffen, auch in der Ehe. Mit anderen Worten, ihre karmische Verstrickung finden sie wieder. Which causes so much pain and sorrow. Das ist eine enhanced translation. Mach das ruhig. Ein bisschen Poesie muss sein am Morgen. Wo so viel Schmerzen und Leiden uns beigebracht werden. Ich glaube, dass einige von unseren Bhaktins das schon erfahren haben. Man glaubt, das ist der unbekannte Freund, den man nur kennenlernen muss. Und es war nur der Feind. Hare Krishna. Hare Krishna. Und man weint wieder. Man bereichert den Ozean der Tränen um einige Liter eigene Tränenflüssigkeit. So tiefenpsychologisch sucht jeder Mensch in dieser Welt nach dem unbekannten Freund, dem tiefen Freund, der uns hilft, die eigene Existenz zu festigen, sodass wir uns ein bisschen sicherer werden und nicht so unsicher allein durchs Leben gehen müssen. Dieser unbekannte Freund, nach dem wir alle suchen, jeder einzelne von euch hat richtig diese Suchmeldung in den Augen. Wo ist mein unbekannter Freund? Wo ist er jetzt noch? Ich würde mich so freuen, wenn ich mit diesem Freund zusammen wäre, mit dem ich alles teilen kann, mit dem ich meine Freuden und meine Leiden ungehindert und uneingeschränkt teilen kann. Wo ist er bloß in meinem Leben? Wann finde ich ihn? Wann treffe ich auf ihn? In Träumen wird das idealisiert. In Träumen träumt man von einer idealen Freundschaft, einer idealen Begegnung. Die jungen Leute heutzutage suchen diesen Freund oder diese Freundin oder diese Freundschaft, sagen wir mal, ein bestimmter Rasa, in den Diskotheken, in den Universitäten und überall. Ein Mensch ist bereit, alles, aber auch alles zu geben für diesen unbekannten Freund, den man jetzt noch nicht kennt. Großunternehmer, reiche Leute, Stars, Politiker wären bereit, für diese Freundschaft, für den Raser dieser Freundschaft alles zu geben, jede Position, und sich zurückzuziehen von allem anderen, um diese Beziehung zu pflegen. Ich kenne in meiner Generation gab es einen Menschen, der sehr berühmt war. Es ist mein Freund geworden inzwischen. Rainer Langhans hieß der. Langhans. Das war das Idol aller jungen Leute. Es war ein Rebell gegen die Gesellschaftsform, der unglaublich witzige, scharfsinnige Ideen hatten, mit denen er die ganz Deutschland auf die Barrikaden brachte. Der war ein Medienstar und so weiter. Die ganze Jugend setzte ihre Hoffnung in ihn. Und dann enttäuschte er alle, indem er sich mit einfach zurückzog, um ein bürgerliches Leben zu führen mit einer Frau. Alle von uns waren völlig, alle jungen Leute, und das waren Millionen, nicht? Also, und auch ältere Leute, die mit dem Regime nicht ein, wer war da noch der Politiker zu der Zeit? Konrad Adenauer, glaube ich, oder Lübcke oder irgend so ein Mensch. Wir waren alle zu tief und enttäuscht. Und später enttäuschte er uns noch mehr und sagte, ja, für eine Freundschaft bin ich bereit, die Revolution zu opfern. Das stimmt, so empfindet jeder Mensch. Für diese Freundschaft, diese Beziehung mit dem unbekannten Freund, den ich jetzt noch nicht kenne, bin ich bereit, alles, aber auch alles zu opfern. Manche sagen, opfern sogar ihr Krishna-Bewusstsein dafür. Ihr wisst, wir haben einige sehr feste Devotees und viele Mitläufer in einer Bewegung, das ganz natürlich und so weiter. So, das ist Krishna. Liebe Devotees, die ihr noch nicht euer großes Glück einzuschätzen vermag, ihr seid dort angekommen, wo ihr seit vielen Jahrtausenden, Millionen von Jahren, man muss sich das mal vorstellen, sucht. Ihr seid an der Tür des unbekannten Freundes. Jetzt ist es wichtig, dass sich diese Tür für euch öffnet. Diese Tür in dem Palast der Bhakti, wo wir Krishna treffen werden, hat eine Einlasspforte, durch die man hineinkommt. Diese Einlasspforte wird von Rupa Goswami beschrieben. Es geht hier um 5 Punkte. Das Annehmen eines spirituellen Meisters, das ergebende Hören von ihm. Jetzt kommt es, dass man Fragen stellt über das eigentliche Ziel des Lebens. Dann, dass man die spirituellen Prinzipien befolgt. Und schließlich, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man dem Beispiel der Heiligen folgt. Also der spirituelle Meister tritt nicht, das ist ganz wichtig und wird sehr oft missverstanden in der Philosophie des Krishna-Bewusstseins, nicht als Einzelperson nur auf, sondern er tritt auf mit den Sadhus, mit den Heiligen der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn man diesem Beispiel folgt, den vorangegangenen großen Seelen folgt, wird sich die Tür plötzlich öffnen zum Palast des unbekannten Freundes. Es ist eine Tür, die im Herzen liegt, denn letztendlich ist Bhakti eine Sache, die im Herzen empfunden wird. Der Palast der Bhakti steht als Tempel im Herzen. Der Palast der Hingabe und Devotion steht im Palast des Herzens. Da öffnet sich eine Tür, die uns zum unbekannten Freund führt, der dort auf uns wartet und uns in seine Umarmung in seiner Umarmung aufnehmen möchte. Das ist sozusagen die Reise des Puranjanas. Eine Allegorie, ihr werdet bestimmt diese Texte mehr und mehr hören und auch wertschätzen. Es ist eine sehr ergreifende Analogie. Ich habe einmal für eine Vortragsreihe für ganz neue Menschen hieraus etwas gearbeitet und bin dadurch den ganzen Balkan gereist. Meine Vortragsreihe hieß, wie hieß die nochmal? Die spirituelle Pforte oder irgend sowas. Ne? So war das. Spiritual Door. War sehr gut besucht und viele Leute wurden Devotees, als sie das hörten, dass wir den Freund nicht außerhalb suchen, sondern innerhalb von uns, als Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist und auf uns wartet. Ein ganz schönes Thema. Ich glaube, Vipula Prabhu, da könnte man tiefenpsychologisch was Unglaubliches draus machen, aus der Allegorie von Puranjana. Ne? Ist wirklich, hat ganz viel Vastu heißt Substanz, diese Allegorie. Aber es ist sehr interessant, dass Puranjana auf den unbekannten Freund lange Zeit nicht hören konnte. Und der Grund hierfür war seine nach außen gerichtete Intelligenz. Die wird in diesem Fall als weiblich angegeben. Ich habe das einmal gesehen, da wurde mir das klar. Der Körper dieser Intelligenz wird als Siam Kala angegeben in den Schriften. Siam heißt dunkel, bläulich. Und sie ist gekleidet, diese Frau, in einen gelben Sari. Erkennt ihr die beiden Farben blau und gelb wieder? Wir treffen sie bei Krishna an. Ne? Die materielle Intelligenz jedoch nimmt sehr oft die Position von Gott an, indem sie Gott vertreibt von seinem natürlichen Sitz und dann die Führung übernimmt. Nicht? Aber es ist eine verhüllte Intelligenz. Sie bedeckt den Herrn im Herzen. Sie imitiert den Herrn im Herzen. Deswegen hat sie die beiden Farben angenommen. Nicht? Sie tut so, als wäre sie Gott. Und lenkt jetzt das Lebewesen durch das materielle Dasein. Körper für Körper für Körper. Es ist ein Skandal, Kinder. Und diese Intelligenz ist völlig nach außen gerichtet. Ich habe es einmal erlebt. Ich musste wirklich so lachen. Ich habe vor zehn Jahren das Gelübde auf mich genommen, niemals in Indien einzukaufen. Ich kaufe überhaupt nie was ein, actually. Nie was ein, weil ich werde rastlos, außerdem werde ich verwehrt, wenn ich in den Einkaufshäusern bin. Ich finde so und so nie was. Das ist eine unglaubliche Tortur. Und da sollen die Experten ran. Und naja, es gibt für die Hare Krishna Bewegung eine Einkaufsstraße, wo sich alles abspielt, nämlich Loi Bazaar in Vrindavan. Wer kennt den Loi Bazaar von euch? Also da findet ihr jeden. Das ist das Einkaufszentrum einer ganzen Bewegung. Da ist alles Bibeks mit russischer Aufstickmusterung, die neuesten Sanyasi-Covers mit den modischsten Variationen. Dann findet ihr dort Blusen für das Herz, verschiedene Arten von Saris, vom Plastik-Sari bis zum edlen Seidensari ist alles vertreten. Also alles ist da. Für die ganz Heiligen gibt es einen Buchstand. Ne? Alles, also wirklich alles. Oder auch echte Tulasi-Beats von Gewalt, von natürlich verstorbenen Tulasi-Pflanzen. Nicht? Das muss man sehr genau prüfen. Und so. Also alles, für jeden Geschmack ist da was. Nun, da habe ich einmal ein kleines Experiment gemacht. Ich meine, ich muss zugeben, zu dem Bücherladen gehe ich selbst ich hin, also und kaufe einen persönlich, um die neuesten Bücher zu kriegen. Rasa Bihari Lal und Sanz heißt es. Es ist keine Schleichwerbung, aber die haben wirklich alles. Bevor irgendjemand in ISKCON irgendwas hat, haben die alles. Jetzt haben die eine Gesamtausgabe aus 9 Bänden von allen Artikeln, die Bhaktisiddhanta Sarasvati geschrieben hat. Also die haben alles. Ja, und da saß ich denn so vom Buchladen und wartete auf irgendjemand. Ich hatte mich verabredet. Und dann sah ich plötzlich eine Familie gegenüber bei Gangaram. Wie heißt der? Ganga Prasad sogar. Da saß eine Frau, eine Amerikanerin, ich konnte also gut alles verstehen, und ließ sich die Saris zeigen. Das ist ein Abenteuer. Das waren schon 3 Riesentürme, so groß wie das Empire State Building, um sie herum. Und immer noch war der richtige Sari noch nicht da. Show me this, show me that. Und der arme, wie heißt die, Ganga Prasad, schwitzte schon unglaublich, nicht? Und ließ sich da immer mehr zeigen und immer mehr, und dann kaufte sie einen ganzen Berg von Saris schließlich. Und das ist immer so mein Bild für die materielle Intelligenz. Eine nach außen gerichtete Amerikanerin, die sich also alles kauft und alles zeigen lässt und so weiter. So ist die materielle Intelligenz. Die sagt dem Lebewesen, wie sie genießen kann. Wie sie Unterscheidung macht, dieses nicht so gut, dieser wie die Frau. This sari is made out of American plastic, this is out of Hong Kong plastic, this is out of Manila plastic. Nicht? Die materielle Intelligenz hilft dem Lebewesen, wie ein Sari-suchende Amerikanerin, den richtigen Stoff, aus dem der Genuss bestimmt ist, herauszufinden. Und diese materielle Intelligenz nimmt eine fast gottähnliche Kraft im Leben der bedingten Seele ein. Sie führt uns irre, nicht für ein Leben, nicht für 2, für Millionen von Leben. Deswegen sagt uns die Puranjana-Geschichte sehr schön, wie sie eigentlich sehr oft im Wege steht, wenn es darum geht, Krishna zu verstehen. Bhakti Charu Maharaj sagte im Ferienlager etwas sehr Schönes. Krishna-Bewusstsein kann man nicht durch die materielle Intelligenz und den Geist verstehen. Krishna-Bewusstsein wird im Herzen verstanden. Ne? Im gereinigten Herzen. Hare Krishna. Gut, aber letztendlich kam der unbekannte Freund immer wieder und mit seinem Angebot, bis schließlich Puranjana es wahrnehmen konnte. Und es heißt, als Puranjana dann sich mit dem unbekannten Freund verband, ging er bald zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Krishna wartet mehr, als wir es uns vorstellen können, darauf, dass wir zu ihm zurück in das Königreich Gottes kommen. Es gibt einen Pfad, den Pfad der Hingabe zu Krishna, der uns zu Krishna bringt. Und Hingabe hat es gibt drei Formen der Hingabe. Die erste Form der Hingabe wird von einem Menschen praktiziert, der nicht mehr leiden möchte, der von den Auswirkungen auf sein materielles Leben befreit werden will. Er hat folgendes Vertrauen. Wenn ich auf eine Pilgerreise gehe oder wenn ich die Heiligen Schriften lese oder wenn ich die Regeln einhalte, dann werde ich von sinnvollen Reaktionen befreit werden. Das ist die erste Form der Hingabe. Wer steht bei dieser Form der Hingabe im Mittelpunkt des Interesses? Was würdest du sagen? Der Geist oder man selber? Man selber. Ne? Das eigene Wohlergehen. Die zweite Form der Hingabe erfordert ein bisschen ein höheres Vertrauen. Dort versteht man, dass die Besitztümer, die ich habe, für Krishna eigentlich bestimmt sind. Nicht in den, wenn man in der alten Mönchstradition war es so, dass man seine Besitztümer in den Ashram gegeben hat. Ich weiß, ich selber habe ganz viele Fuhrwerke beaufsichtigt, wo Menschen sich Krishna ergaben und ihre Besitztümer, das heißt ihr Möbilar und so weiter, dem Tempel zuführten. Das ist die zweite Form der Hingabe. Es geht dann um die Besitztümer. Und die dritte Form der Hingabe ist die höchste Form der Hingabe. Hier geht es darum, dass man sich selber Krishna hingibt. Meine lieben Devotees, während die Hare Krishna-Bewegung sich bemüht, sagen wir mal, sich zu situieren in dieser Welt, ist es ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip nicht aufgeben, dass wir uns selber Krishna anheimgeben, dass wir uns selber als Eigentum von Krishna betrachten. Diese Form der Hingabe ist der Weg, wo sich das Tor öffnet in das Königreich Gottes. Das heißt, dass wir, um diese Hingabe zu praktizieren, einen Service brauchen, den wir als unseren Service erkennen können und den wir dann mit großer Aufmerksamkeit ausüben. Ich möchte euch alle inspirieren, hier, ihr seid im Heidelberger Tempel, euch als Diener von Gornitai zu sehen, das heißt als ihr Eigentum und euer Leben so zu praktizieren, dass ihr in der Mission Gornitais euren Platz findet. Ist sehr, sehr wichtig, um Hingabe zu praktizieren, einen Platz in der Mission zu finden. Wenn wir nicht einen Platz in der Mission finden können und uns da nicht sehen können, wird es für uns sehr schwierig sein, diese dritte Form der Hingabe zu praktizieren. Wir werden dann, ja, wie ich das auch gestern wieder vielfach bei Menschen erlebt habe, ja, in so einer Grauzone agieren. Wir sind weder im materiellen Leben, noch sind wir richtig im spirituellen Leben. Wir folgen einfach unserer Intelligenz, unserer Syama Gora Kalat Intelligenz durch das materielle Leben hindurch. Aber wir sind nicht verbunden mit den Direktionen des unbekannten Freundes, mit Krishnas. Das ist eine große, sagen wir mal, eine große Herausforderung für unsere Bewegung, dass wir zumindest einige Devotees überzeugen können, diese Form der Hingabe zu praktizieren, wo wir uns und unser Leben in Krishnas Dienst stellen. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, eine ganze Bewegung mit diesen Devotees zu praktizieren. Also viele Devotees werden höchstwahrscheinlich in der Congregation sein und den Weg der allmählichen Läuterung bevorzugen, wo sie zunächst einmal, sagen wir mal, ja, so viel Krishna-Bewusstsein praktizieren, dass es ihnen ein bisschen besser geht in der Welt und sie nicht von sündhaften Reaktionen befeucht werden. Und es wird einige geben, die ihre Besitztümer in Krishnas Dienst stellen als Hingabe. Aber für Tempelbewohner ist es ein anstrebenswertes Ziel, ihr Leben in der Mission zu finden und somit ihr selbst oder sich selber Krishna zu geben. Guck doch mal, wenn ein normaler Mensch schon bereit ist, für eine Freundschaft alles aufzugeben, wenn man sich das mal vorstellt. Sogar seine Ideale, wie es der große Star der deutschen Jugend getan hatte. Ne? Können wir, glaube ich, für diese Freundschaft mit Krishna, diese Beziehung mit Krishna, auch Hingabe praktizieren, die auch immer eine Art von Aufgabe beinhaltet. oder, um es ein bisschen schmackhafter zu präsentieren, eine Art der, dass man etwas Neues annimmt, nicht? Ein neues Leben annimmt. Ich finde, das ist ein wichtiger Gedankengang, den ich euch gerne geben möchte. Ich weiß, dass viele von euch junge Devotees sind und diese dritte Übung der Sharanagati. Wenn ihr das gerne nachlesen möchtet, das ist im Sattvata Tantra, wird das beschrieben, wo die sechs Pfade der Hingabe, die wir immer zitieren, aufgeführt werden. Da wird dieser Unterschied zwischen den drei Kategorien der Hingabe gemacht. Sattvata Tantra, ihr findet dieses Werk in dem Newsletter Krishna Kathamrita Bindu, da war es vor drei Ausgaben war es drin. Gut, jetzt sind der Wort genug geschehen, nun wollen wir endlich eure Fragen sehen. Habt ihr Fragen zu Deutsch gesagt? Gopal Kripa Prabhu. How to get the love for God. Stellst du so richtig wie ein Inder. How to get the love for God. Prema. Du musst die Adresse von Prema Bhakti finden. The address of love müssen wir finden. Wenn wir irgendwas suchen, zum Beispiel Anandavadan und Kanu Priya, haben wir dieses super ideale Trampolin. Das benutze ich also sehr regelmäßig. Gefunden. Da musstet ihr bestimmt auch erstmal die Adresse ausfindig machen. Wo finde ich so ein ideales Trimilin-Trampolin? Ne? Ja, jetzt muss man sehen, wo ist Krishna Prema? Wo ist die Adresse? Wo kriegt man das? Und dann, was ist der Preis, den ich bezahlen muss dafür? Also es heißt, die Krishna Prema, die ruht in dem Herzen der Devotees von Krishna, ne, die diese Liebe haben. Nicht alle, es gibt Devotees auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, aber diejenigen, die das haben, Prabhupada, Shukadev Goswami, Rupa Goswami und so weiter. Es ist nicht einfach, diese Devotees zu finden. Die Devotees, die Liebe zu Krishna haben, sind rar. Es gibt jetzt manche Bewegung, auch Krishna-Bewegung, Krishna-orientierte Bewegung, wo Leute behaupten, das ist so ein Devotee. Ich denke, dass es nicht wichtig ist, sich dazu zu äußern. Grundsätzlich muss man immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt oder es zulässt, dass man gesagt wird, ich bin ein Devotee, der Krishna Prema hat. Es ist immer ein bisschen vorsichtig, weil die Devotees sehr, sehr demütig sind. Die richtig Krishna Prema haben, werden meistens sagen, sie haben es nicht. Das liegt daran, dass Krishna Prema in dem Haus der Demut lebt. Ja, Dainya, nicht? Dainya, Demut, nicht? So. Ich habe viel darüber nachgedacht, wo finden wir die reinen Devotees, wo wir wirklich sicher sein können, dass sie Krishna Prema haben. Ich habe meinen spirituellen Meister aber kennengelernt und bin mir total sicher, dass Srila Prabhupada das hat. Also da bin ich mir an einigen Reaktionen, konnte Prabhupada das nicht verbergen, wenn er zum Beispiel vor Vorlesungen plötzlich beim Radha Madhava war, so in Ekstase geriet, du merkst richtig, wie seine ganzen Sinne sich von der Welt zurückziehen. Und das wird im dritten Kanto beschrieben, als Uddhava anfängt, sich über Krishna zu sprechen, plötzlich nach Goloka Vrindavan ging. Und plötzlich verändert sich die Atmosphäre und du du denkst, was, wo bin ich denn jetzt? Das ist ja gar nicht mehr die materielle Welt. Nicht? Also du spürst richtig, wie die Person jetzt Kontakt aufgenommen hat mit Krishna und Krishna jetzt gegenwärtig ist. Aber wo sind diese Persönlichkeiten zu finden, die diesen Status an Liebe haben? Ich habe jetzt einen Brief gelesen von Prabhupads spirituellen Meister, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, der mein Herz zufriedengestellt hat und mir eine wichtige Frage beantwortet hat. Schreibt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dass diese reinen Devotees sind immer da und wir können Kontakt aufnehmen mit ihnen, indem wir ihre Vani kontaktieren, also Haridas Thakur, Rupa Goswami und so weiter. Und ich habe dann in der Geschichte rumgewühlt. In den frühen Zügen der Gaudiya Vaishnav Bewegung, die also sich um Mahaprabhu sammelte, haben alle spirituellen Meister ihren Schülern gesagt, sie sollen Kontakt aufnehmen mit den 6 Goswamis von Vrindavan, weil nur so kann man zu Krishna kommen. Und zwar sollen sie das tun, indem sie die Werke der Goswamis studieren. Prabhupada hat als erstes Buch, habe ich jetzt auch rausgekriegt, unbedingt Prabhupada hatte ein Buch, das er nur hauptsächlich für die Vodis geschrieben hat, Nektar der Hingabe, das ist eine Zusammenfassung von Rupa Goswamis Bhakti Rasamrita Sindhu, und hat ein Buch geschrieben, ein kleines Taschenbuch. Wir konnten das nicht verstehen. Ist ein ganz fortgeschrittenes Buch. Es heißt Nektar der Unterweisung. Ist auch von Rupa Goswami geschrieben worden. Und Prabhupada hat gesagt, dieses Buch sollten man sofort in einer Auflage von 100.000 Stück rausbringen. Das war für uns damals sehr viel. Heutzutage ist unsere Bewegung wir leben auch nicht in der besten Zeit der Buchverteilung, aber als wir in der besseren Zeit waren, war 100.000 etwas, mit dem wir umgehen konnten. Ne? Aber damals, Prabhupada sagte, 100.000 von Nektar der Unterweisung. Der BBT konnte das nicht verstehen und hatte erstmal nur 10.000 gedruckt, weil er dachte, das ist so ein Devoti-spezifisches Buch. In den letzten 3 Versen geht es nur um Radhakund. Sehr, sehr spezifisch. Man muss schon ein bisschen die Gaudiya-Philosophie verstehen, um zu sehen, warum denn Radhakund so wichtig ist plötzlich. Ne? Aber das ist ein Guidebuch, wie sagt man, ein Guidebuch in Deutsch. Eine Anleitung, Dankeschön. Ist eine Gebrauchsanleitung sogar für jemand, der in das Königreich Gottes will. Der muss Nektar der Unterweisung verstehen und praktizieren, sonst geht's da nicht hin. Ne? Deswegen heißt das Nektar der Unterweisung, ein Goswami-Buch. Und durch diese Bücher, wie gesagt, oder durch diese, ich will mal sagen, Anleitung, sind ja mehr als Bücher, ist lebende Spiritualität, kannst du halt in das Königreich Gottes kommen, sonst geht es nicht. Weil du das Herz dieser großen Geweihten kontaktiert, die Krishna Prema haben. Also Krishna Prema wohnt in den Herzen der großen Devotis wie Rupa Goswami, Sanatan Goswami. Und noch ein Tipp, Gopal Kripa. Es wohnt auch im Heiligen Namen. Wenn man den Heiligen Namen chantet, wird man sehr bald auf die Stufe der Liebe zu Krishna kommen, weil das Chanten der Heiligen Namen die ganzen Bedeckungen von uns wegnimmt. Deswegen möchte ich euch jetzt schon einladen, den nächsten Japa-Retreat auf euren Kalender einzutragen und zu kommen. Vipula, das wäre auch was für dich. Also wirklich, das ist der letztendliche Transformationskurs. Im Ernst, also da wird man anders. Ne? Also man wird, da bleibt auch was. Ist wirklich unglaublich schön. Ich bin jetzt nach Amerika eingeladen worden zu den Liedern. Da dürfen nur da dürfen nur die Hare Krishna Tempelpräsidenten kommen. Sonst darf niemand kommen, haben die Veranstalter so festgelegt, weil die wollen sich, sie wollen auch, sagen wir mal, unter sich sein. Und damit das nicht rauskommt, dass sie vielleicht nicht noch viele Dinge lernen müssen. Zum Anyways, das, ich habe nichts gesagt, ich habe ja gar nichts gesagt. Hare Krishna, da werden die Jungs gedrillt. Yes, du hattest eine Frage. Dein werter Name noch einmal. Angelika. Und Krishna Karuna. Yes, Angelika. Was ist? Nee, erst Angelika, dann.
Kann ich das dann so verstehen, dass es so die letzte Tür zu Gott, dass wir ja alle auf dem Weg sind, ja? Mhm. Es wurde gesagt, dass dieser Mensch also gelacht hätte und also zu Gott gefunden hätte. Also er ist lachend eingeschlafen. Also dass dann wenige, die also wenn die einschlafen...
Jemand? Wer?
Nein, ein Spanier. Ein Gemeindemitglied ist, der öfters mal gekommen ist.
Schön. Ja,
das
ja.
Sind ja die wenigsten, wenn die zu Gott gehen und lächelnd einschlafen. Das wünscht sich ja, ich denke mal, jeder. Ja. Wir sind ja jetzt noch hier und wir sind ja zu den Lebenden. Und ich gehöre ja jetzt auch schon zu den verfallenen Geschöpfen. Ja. Also ist es dann so, dass wir wollen es ja jetzt erreichen. Schaffen wir das dann nur alleine? Oder
aha.
Schaffen wir das auch in einer Zweisamkeit? Wo wir ja unser Leben lang auf der Suche sind. Und das ist ja selten der Fall. Dass diese Zweisamkeit, dass es ja. gibt. Und so wie ich jetzt in den Schriften vorangekommen bin, sind die, die zu Gott sind, die sind alle allein.
Es ist schon also eine Frage, die sagt, sollte man zu Krishna allein kommen oder in einer Partnerschaft? Nicht? Kommt man zu Krishna allein in einer Partnerschaft? Doch, auf alle Fälle. Also, nein. Ich verstehe, Angelika. Nein. Also wir reden sehr offen über alles, glücklicherweise. Ich würde mal sagen, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt gerade jetzt von also spirituelle Ehen, wo eine unglaubliche Unterstützung vorhanden ist. Als ich sagte, dass man nach dem idealen Freund sucht, habe ich nicht nur die Devotees in unserem kleinen Kreis der Hare Krishna Bewegung gemeint, sondern habe die gesamte Menschheit gemeint. Jeder sucht nach einem Freund. Also innerhalb und außerhalb der Bewegung ist das völlig analog. Es gibt Beziehungen, die von Krishna so gefügt werden, die eine unglaublich unterstützende Natur haben, wo also Support ist. Und meistens ist das in den spirituellen Beziehungen, den Eheschließungen, die wir in unserer Bewegung machen, ist das die Idee, dass sich Mann und Frau wirklich unterstützen. Das ist richtig das Ziel, das ist das Eheversprechen. Ich verspreche, sagt der Mann, dass ich meine Frau, und dann nennt er den Namen, sowohl in materieller als auch in spiritueller Hinsicht voll und ganz unterstützen werde. Es geht wirklich darum, eine Krishna-bewusste Zweisamkeit, wenn du so möchtest, ist wirklich so angelegt, dass man eben das tut, sich unterstützt, sich hilft, gegenseitig hilft. Was man ja in einer materiellen Zweisamkeit, da geht es um, das sind sehr oft Zweckgemeinschaften, aus denen man selber sich irgendwie einen Vorteil erhofft. Aber hier geht es wirklich darum, und deswegen gibt es eigentlich im Krishna-Bewusstsein, gibt es keine Trennung normalerweise. Wenn eine Ehe geschlossen ist, dann kommen natürlich auch da Schwierigkeiten auf. Aber man sieht es dann als gemeinsame Aufgabe, zusammen diese Schwierigkeiten, was auch immer sie sein mögen, zu überwinden. Weil man weiß, wenn man jetzt einfach davonlaufen würde, nur weil es gerade zwackt, nicht, und unangenehm ist, würde man, wo auch immer man ankommen würde, wenn man davonläuft, ja, das gleiche Problem wieder haben, weil man es nicht gelöst hat bei sich, nicht, dass man einfach nur wegläuft, wenn es schwierig wird. Nicht. In der Ehe, im Krishna-Bewusstsein, sollte es eigentlich keine Trennung geben. Das ist oft bei Krishna-bewussten Ehen, also die geschlossen wurden im Krishna-Bewusstsein, sehen wir, dass es da auch inzwischen viele Trennungen gibt, weil unsere Devotees einfach nicht so reif sind spirituell. Nicht? Und wir haben inzwischen rausgefunden, ja, wie Hare Krishna-Leute sind eigentlich ganz normale Menschen, die eine außergewöhnliche Gelegenheit bekommen haben. Und manche können die Gelegenheit, alte können das einfach nicht wahrnehmen, noch nicht. Sie werden bestimmt im nächsten, eine nächste Chance in ihrer Entwicklung bekommen, wo sie diese Möglichkeit dann wahrnehmen können. Ja, das ist die Idee, Unterstützung. Und das heißt auch, dass man Hindernisse gemeinsam überwindet, und das bedeutet, dass man zusammenbleibt. Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Ehen im Krishna-Bewusstsein nicht immer diesem Ideal entsprechen können. Und das ist, das ist einfach, dass sich die Menschen nicht so richtig kennen, bevor sie in die Ehe gehen und plötzlich bei den anderen Menschen etwas entdecken, mit dem sie einfach total überrascht. Und deswegen müssen sich diejenigen, die Ehe schließen und die das befürworten, also die älteren Devotees, sicherlich Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht besser ist, dass sich die Devotees über einen längeren Zeitraum erstmal ein bisschen mehr kennenlernen, um dann die Gelübde zu geben, wenn sie sich sicher sind, das geht zusammen. Das ist eine Frage, die im Augenblick diskutiert wird. Das ist eine schwierige Frage, weil unsere Vorgaben eben aus der vedischen Philosophie kommen, wo die beste Ehe ist diejenige, die von den Eltern geschlossen wird. Also die Eltern sagen, die arrangieren die Ehe. Das funktioniert halt mit der Hilfe von super guten Astrologen, die du heute nicht mehr so leicht findest, nicht? Die das also ganz genau sagen können. Aber so war das früher gemacht worden. Also gut, aber du hast eine einfache Frage gestellt, die einfach zu beantworten ist. Für manche ist der Weg der Zweisamkeit schon ein unglaublich guter Weg zu Gott. Mein spiritueller Meister sagte einmal, dass es für die meisten Menschen das Beste ist, zu heiraten. Für die allermeisten. Aber den Richtigen, nicht? Oder die Richtige. Das ist ganz wichtig. Prabhupada gab einmal eine Vorlesung. Stellt euch das mal vor. Er selber konnte nicht kommen. Er war verhindert durch starke Herzschwert. Aber da war ein Riesentreffen, wo er erwartet wurde. Und er schrieb jetzt das, was er denen sagen wollte zu dem Treffen, in einen Brief nieder. Versteht ihr? Er war eingeladen, eine große Vorlesung zu geben für ein Riesentreffen von Menschen und er war verhindert durch Herzbeschwerden zu kommen. So schrieb er also das, was er sagte, auf. Und er wird sich da sehr genaue Gedanken drüber gemacht haben. Wisst ihr, was er schrieb? My dear American boys and girls, most of you, no, all of you, I recommend that all of you marry Peng. Das ist das. Ihr versteht? Ich empfehle euch allen zu heiraten, nicht? Weil das ist die beste. Da fühlen sich der Mensch auch damals schon am sichersten. Der Weg des Zölibates ist eine wichtige Schulung für die meisten, wirklich sehr wichtig. Am Anfang des spirituellen Lebens sollte man auf alle Fälle erstmal den Weg alleine gehen, ein paar Jahre, nicht? Also richtig, dass man sich konzentrieren kann auf diese eine Beziehung mit dem unbekannten Freund, nicht? Mit Krishna. Das ist ganz wichtig, weil wenn du dann eine Beziehung anfängst, das kostet so viel Aufmerksamkeit, um die gut zu führen. Du musst voll und ganz gegenwärtig sein in der Beziehung, sich kennenlernen, sich arrangieren und so weiter. Das ist schon erfordert einen Großteil der Aufmerksamkeit, die du absolut brauchst, um dein Krishna-Bewusstsein erstmal anzufangen und zu zementieren. Und später dann muss man sehen. Die älteren Semester von uns, also ich weiß nicht, ob man da, ab 50 gilt man da heutzutage als älter oder nicht. Nee. Da sollte man eigentlich, ist es natürlich, da hat man die Beziehung schon gelebt und erfahren. Da sollte man sich eigentlich so ein bisschen auf die Zielgerade so langsam einpendeln, nicht? Ab 50. Deswegen ist in der vedischen Gesellschaft es so, dass die beziehungsorientierten Dinge meistens schon mit so 25 Jahren so anfangen und bis 50 gehen. Und dann ab da sollte man sehen. Aber heutzutage ist alles durcheinander. Manche 50-Jährige haben das noch nicht gehabt, eine Beziehung. Und das hat ihnen gefehlt. Und deswegen sehe ich manchmal bei meinen älteren Gottbrüdern, die fangen an mit 50 Jahren sich Rosen ins Knopfloch zu tun und jetzt dem Rosenkavalier im Ohr die Welt der Damen auch noch mal kennenzulernen. Ne? Gibt es auch. Ist ein schwieriges Thema. Meine Empfehlung ist immer, nimm die spirituellen Grundangaben, wie ich eben gesagt habe. Am Anfang des spirituellen Lebens ist das Beste, wirklich allein zu sein. Das kann dir jeder und jede Tradition bestätigen. Man muss sich da wirklich konzentrieren und jetzt etwas Neues lernen, dass man das richtig Intus hat, dass das richtig jede Zelle des Daseins durchdringt. Dann ist die zweite Empfehlung, dann würde ich es Krishna überlassen. Einfach ein bisschen sensibel werden, mit Devotis sprechen. Das heißt in der Manu Sanghita, Krishnas Rat offenbart sich, wenn man mit mindestens 6 Brahmanas Council hält, also sich beraten lässt von den Devotis. Wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Und dann sagen die das und die sind spirituell scharfsinnig. Wir haben jetzt 2 weitere Brahmanas. Brahmanas in der Übung, sagen wir mal. Ne? Brahmanas in der Übung. Aber auch üben. Ne? Also, wir müssen jetzt alle einander wadern und Kanupriya unterstützen. Es ist keine einfache Tätigkeit, ein Brahmana zu sein. Hare Krishna. Da war jetzt noch eine Frage. Krishna Karuna.
An Krishna denken. Ich habe gehört, dass es wichtig ist, dass man täglich reflektieren soll über Krishna und dann Kontemplation. Was ist genau der Unterschied?
Im Bhagavatam erzählt Krishna, wie man ihn erreichen kann. Und da erwähnt er vier Punkte. Über Krishna zu hören, Krishnas Herrlichkeiten zu verbreiten, also über Krishna zu sprechen. sich an Krishna zu erinnern, also an ihn zu denken, und dann sein Deity zu verehren, seine Bildgestalt. So wirst du am besten tiefer über Krishna zu hören. Einfach kann man hören, bedeutet auch zu lesen täglich. Gerade solche Werke wie Bhagavad Gita und Bhagavatam. Dann sprichst du über das, was du gelesen hast oder gehört hast, zu Menschen, die interessiert sind. Machst Kirtanam und singst auch im Kirtan und tanzt vor allen Dingen, das ist wichtig. Tali, dancing is very important. And I know you like that very much. I saw Bhakti Tali in Freiburg dancing, you know, doing the Harinam. I was very impressed. Also, jetzt tanzen ruhig Krishna Kauna im Kirtan. Jetzt nicht übertrieben, aber freudvoll tanzen. Kirtan. Ganz wichtige spirituelle Übung. Und dann sich erinnern an Krishna. Dass man versucht, das, was man gelesen hat, zu erinnern. Und dann die Deities zu verehren. Das sind, wie man Krishna erreichen kann. Sagt er im 10. Kanto ist dieser Vers zu finden. Hare Krishna. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches. Oh, hier kommt Gorahari. Oh, du bringst Prasadam von. Ah, super. Wir waren auf dem Ökologiefest gewesen. Und da sollte ich die eigentlich verteilen, aber ich habe das vergessen. Und so habe ich das gute Mahaprasadam jetzt für die Heidelberger Devotees, das aus euch was wird. Das ist also echtes Radha Madan Mohan Prasadam. Brahma, Shiva und Narada Muni sehen sich nach diesem Prasadam. Und ihr kriegt es heute Morgen.